Der Psalm fängt mit einem Segensgebet an. Und der Röbi hat ja vorher auch ein Segen gesprochen. Aber das Segensgebet richtet sich in erster Linie in dem Psalm an König, an Anführer vom Volk. Es ist ein Gebet, das wahrscheinlich vor einem Kampf, vor einer Schlacht gebetet worden ist. Und in einer Schlacht, da geht es um Sieg oder Niederlage, um Tod oder um Leben. Und darum wird vor der Schlacht auch um den Segen für den Anführer, für den König gebetet. Und darum wird Gott auch Opfer dargebracht vor der Schlacht. Weil das wichtig ist. Der Erfolg vom König hängt damit zusammen, wie es auch am Volk ergeht. Wenn der König versagt, versagt das ganze Volk. Wenn der König gönnt, gilt der Sieg für das ganze Volk. Und darum fordert uns die Bibel auch immer wieder auf, für unsere Vorgesetzten, für unsere Lehrer, für unsere Ältesten und auch für unsere Regierung zu beten, um den Segen für sie zu bitten. Denn ihre Entscheidungen haben einen direkten Einfluss auf unser Leben. Das geht nicht einfach an uns vorbei, was entschieden wird von der Obrigkeit. Und darum wollen wir um den Segen bitten, auch für unsere Obrigkeit, für unsere Chefs, die uns vielleicht manchmal nicht so gefallen, weil das, was sie entscheiden, hat direkt auch etwas mit uns zu tun. Und wir wissen, dass sie ohne den Segen von Gott, ohne die Erkenntnis von Gott, nur falsch entscheiden können. Es geht gar nicht anders. Und darum sind sie angewiesen auf unsere Gebet. Wenn wir nicht für sie beten, wer dann? Was hat jetzt aber so ein Schlachtgebet eigentlich in der Bibel verloren? Also man könnte jetzt ja eigentlich sagen, also es geht uns heute ja eigentlich nichts mehr an. Aber wir wollen dem jetzt mal nachgehen, dass das auch heute noch viel mit uns zu tun hat. Ich will Verse 2 bis 4 nochmal lesen. Der Herr antwortet dir am Tag der Drangsal. Der Name des Gottes Jakobs schütze dich. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und stärke dich aus Zion. Er gedenkt an alle deine Speisopfer und sehe deine Brandopfer wohlgefällig an. Segensgebet fängt mit dem Tag von der Drangsal und der Not an. Es steht eine grosse Anfechtung vorher. Es gibt viele Schwierigkeiten. Und da kommt eigentlich die Bedürftigkeit vom König zum Vorschein. Dass auch er absolut vom Segen Gottes abhängig ist. Ja, selbst der grosse König David, der den Psalm geschrieben hat, war absolut auf Gott angewiesen gewesen. Auch er hat Gottes Gnade und Segen gebraucht. Und das Volk betet darum, da zusammen für den Segen. Und wie viel mehr sollen wir auch gemeinsam beten, gemeinsam im Gebet einstehen. Nicht nur für die Obrigkeit, sondern auch für unsere persönlichen Anliegen. Das von Gott tragen. Und da sind unsere Gebetsstunden immer wieder ganz wichtige Punkte in der Woche, wo wir zusammenkommen zum gemeinsamen Gebet. Das ist nicht einfach eine Pflichtübung, die wir erledigen, sondern da ist eine gewaltige Verheißung drauf. Und da können wir uns den Psalm immer auch zum Vorbild nehmen. Und da wird jetzt nicht etwa ein unpersönlicher, ferner Gott angesprochen, nein, sondern da wird der Gott Jakobs benannt. Der Gott Jakobs. Und das ist nicht ein unbekannter Gott, sondern das ist ein Gott, der ja in Raum und Zeit gehandelt hat, der am Jakob begegnet ist, der ihm eine Verheißung gegeben hat. Da ist Gott real, fassbar und persönlich gesehen. Er hat in der Geschichte von seinem Volk gewirkt. Und darum ist das nicht einfach irgendein Gott, der da angerufen wird, sondern der Gott Jakobs, der hat einen Namen. Es ist der gleiche Gott, der uns Volk auch schon x-mal geholfen hat, der uns das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, der am Abraham einen Sohn geschenkt hat, der Noah durch die Flut gerettet hat. Das ist genau der gleiche Gott von Raum und Zeit. Der Gott, der einen Bund mit seinem Volk geschlossen hat. Und der David erinnert sich daran, dass Gott ja schon zu Hufe eingegriffen hat. Und dass er handlungsfähig ist. Und dass er gehandelt hat und darum auch immer noch fähig ist zum Handeln. Und das ist auch der Grund, warum dass wir heute überhaupt beten. Weil wir einen handlungsfähigen Gott haben, der sich bewiesen hat in Raum und Zeit. Weil wir drin in unseren Gebeten in Anspruch nehmen, dass Gott in Raum und Zeit handlungsfähig ist. Und wenn er das nicht wäre, dann könnten wir aufhören mit beten. Wenn Gott ein Gott wäre, der nicht handlungsfähig ist in Raum und Zeit, dann wäre alles vergeben. Dann könnte ich heute aufhören predigen. Aber Gott hat in Raum und Zeit gehandelt. Er ist ein Gott von der Geschichte. Und darum sind unsere Gebete eben nicht einfach vergeben, sondern darum hat es eine Auswirkung. Weil Gott sich schon hunderte Mal offenbart hat. Und darum fordert uns die Bibel immer wieder auf, uns an die grossen Heilstaten Gottes zu erinnern. Darum gibt es ganze Psalmen, die einfach nur die Geschichte Israel eigentlich repetiert. Und man kann sich fragen, ja, braucht es das denn? Das steht ja weiter vorne schon dreimal. Aber es ist so wichtig, dass wir immer wieder uns bewusst machen, was hat Gott schon gemacht? Wie hat der Gott schon gehandelt? Und uns bewusst machen, der Gott, der gehandelt hat, ist heute immer noch der gleiche. Und er wird wieder handeln. Und er kann wieder handeln, weil wir einen lebendigen Gott haben. Weil wir zu einem lebendigen Gott beten. Und nur das macht unser Gebet überhaupt sinnvoll. Und man könnte sich jetzt fragen, da in dem Psalm wird das so speziell beschrieben. Der Name des Gottes Jakobs. Warum wird da nicht einfach gesagt, ja, der Gott von Jakob, warum wird da der Name so speziell erwähnt? Weil der Name eigentlich dort, wo der Name Gottes ist, ist Gott selber. Wir finden das zum Beispiel im 2. Mose 23, Vers 21, wo der Engel vor dem Volk herzieht. Und dort zeigt Gott eigentlich etwas ganz Spannendes über den Engel. 2. Mose 23, Vers 21 sagt er, hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretungen nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm. In dem Engel ist der Name Gottes gewesen. Und darum ist der Engel gleichzusetzen mit Gott selber. Dort, wo der Name Gottes ist, ist Gott selber. Und darum ist auch der Name Gottes nicht irgendein harmloser Name. Und das haben die Juden eigentlich sehr intensiv wahrgenommen. Und sie haben das so übertrieben eigentlich, dass sie gesagt haben, wir dürfen den Namen nicht mal mehr aussprechen. Der ist ja so heilig, der Name, den dürfen wir nicht mal mehr aussprechen. Und sie haben vergessen, wie man den Namen, den Gott ihnen offenbart hat, eigentlich ausspricht. Bis heute kann niemand genau sagen, wie man den Namen ausspricht. Es gibt viele Versuche, aber 100% wissen wir es eigentlich nicht. Aber das ist eigentlich der falsche Umgang mit dem. Gott hat ja seinen Namen offenbart, persönlich. Nicht, dass wir ihn wieder vergessen und verbergen. Dann hätte er es ja bleiben lassen. Nein, er offenbart sich mit seinem Namen, damit wir ihn bekannt machen können und anrufen können. Und der Gott sendet jetzt Hilfe aus Zion. Und das Zion haben wir am Anfang schon erwähnt, aus dem Psalm 2 und schon in anderen Psalmen. Das ist der Ort, wo Gott seinen Messiaskönig einsetzt, der Retter, der die Rettung für die ganze Welt bringen wird. Der, der den endgültigen Sieg über die Feinde bringen wird. Und auf das hofft der David auch vor dieser Schlacht. Im Joel 3, Vers 5 finden wir eine Beschreibung, wie die Rettung dann ein bisschen genauer noch ablaufen wird, aus dem Psalm 2. Joel 3, Vers 5. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat. Das ist ein Verweis auf Psalm 2. Und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Die Rettung wird kommen aus Zion. Die Rettung wird kommen. Und Jesus Christus ist der endgültige Retter, ist der Messias, wir kennen ihn. Denn in ihm ist der Name, der über alle Namen ist, Mensch geworden. Der Name, der über allen Namen steht, ist Mensch geworden in Jesus Christus. Philipper 2, Vers 9 ist da so eine schöne Stelle. Dort steht nämlich Philipper 2, Vers 9. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Und der Name, der über alle Namen ist, das ist nichts anderes als der Name Gottes selber. Und darum ist das auch wieder eine Andeutung, dass Jesus Christus wahrhaft Gott war ist und nicht einfach nur ein Mensch. Und darum wird Jesus auch mit dem anderen Namen bezeichnet, zum Beispiel mit dem Namen Immanuel, Gott mit uns, weil sein Name Programm ist. Der Schöpfer vom ganzen Universum ist mit uns. Haben wir das wirklich erfasst, was das bedeutet? Können wir das überhaupt erfassen, was das bedeutet, dass der Schöpfer vom Universum mit uns ist? Das ist eine gewaltige Gnade und ein gewaltiges Privileg, wenn man das haben darf. Wir dürfen den Namen kennen. Für uns ist Gott nicht unbekannt, sondern wir kennen ihn, weil er sich offenbart hat in Raum und Zeit, in der Geschichte. Und mir jeder kann da drin wahrscheinlich auch sagen, wie Gott sich ihm offenbart hat. Und der Gott, der schon gehandelt hat, hat Macht, wieder zu handeln. Und hat Macht, all Vorhaben und Wünsche in Erfüllung zu Gala vom König. Wir lesen im Vers 5. Er gebe dir, was dein Herz begehrt und lasse alle deine Vorhaben gelingen. Und wir sind schnell versucht, den Vers aus dem Kontext rauszunehmen und zu sagen, yeah, ich nehme das für mich. Und dann sind wir irgendwo im Wohlstandsevangelium schnell drinnen. Aber den Vers verstehen wir nur, wenn wir ihn mit dem Psalm 19 im Kontext sehen. Weil der Psalm 19 endet mit einer Bitte, nämlich einer Bitte um ein wohlgefälliges Herz. Psalm 19, Vers 15 steht, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Erst mit mir den Hintergrund versteht von dieser Bitte, lässt sich auch der Psalm 20 in richtigen Kontext tun. Lässt sich die Bitte da im Vers 5 richtig einzuordnen. Dass nämlich das tiefe Verlangen nach Gott und seinem Wohlgefallen der Ursprung von unseren Herzenswünschen ist, von unserer Bitte. Denn Gott ist ja nicht einfach ein Snackautomat, wo man oben mal eine Münze tut. Oder vielleicht würde mir sagen, oben mal ein Vaterunser, mal ein Abendmahl mitnehmen, mal vielleicht ja, noch taufen, kann man sich einmal noch, und dann kommt unten schön das raus, was wir wollen. Nein, so funktioniert Gott nicht. Gott ist nicht ein Snackautomat, wo all unsere Wünsche einfach vorbehaltslos erfüllen wird. Unser ganzes Herz und unsere ganze Identität müsste dafür Gott wohlgefällig sein. Aber wir merken es doch gerade auch in unserem Leben, dass das doch nicht ganz so ist. Und wir merken es auch, dass selbst der David das eigentlich nicht geschafft hat. Dass auch ein David andere Sachen in sein Herz gelassen hat. Wir erinnern uns an Bathseba zum Beispiel. Dass auch er versagt hat in dem. Unser Herz ist viel zu oft von unserer Selbstsucht und Arroganz gegenüber Gott gefüllt. Aber wem gilt denn diese Bitte? Steht die Bitte dann eigentlich da nur als grosses Beispiel, ja, sorry, ich erfülle es halt nicht. Nein, die Bitte gibt eben eine andere Dimension. Sie gilt einem wahren König, am König Jesus Christus, der eingesetzt worden ist von Gott auf seinem Berg. Nur er hat absolut Gott wohlgefälliges Herz gehabt, weil er ja selber Gott war. Wer anders als Gott kann ein wahrhaft Gott wohlgefälliges Herz haben? Niemand. Es geht gar nicht. Es ist unmöglich. Und darum hat Gott selber müssen Mensch werden. Er hat vollkommen nach dem Willen Gottes gelebt und damit auch absolut sündlos. Sein Leben ist vollständig auf den Vater ausgerichtet gewesen. Und darum sind all seine Vorhaben und Gebete erhört worden. Ist uns das eigentlich bewusst, dass all Vorhaben und Gebete von Jesus Christus erhört worden sind? Ist uns das bewusst? Das ist nämlich eine ganz wichtige Tatsache auch für unseren Glauben, dass alles, was Gott erbitten wird, wahrhaftig sein wird. Dass wenn Gott etwas, wenn Jesus Christus etwas erbittet, das absolut erhört wird. Wie könnte sonst Jesus für uns einstehen, wenn das nicht der Fall ist? Dann müssten wir uns immer fragen, ja vielleicht wird das Einstehen für mich nicht erhört. Dann hätten wir keine Sicherheit im Glauben. Aber es ist eine unumstößliche Tatsache, dass Jesus Christus absolut erhört wird, weil er ein absolut Gott wohlgefälliges Herz hat. Und Jesus Christus hat die Errungenschaft nicht einfach für sich gemacht. Er ist nicht für uns Mensch geworden. Er ist nicht für sich selber Mensch geworden, sondern für uns ist er Mensch geworden. Für uns, und eigentlich in Feindschaft mit ihm lebt. Für uns hat Jesus Christus am Kreuz gesiegt, damit wir durch ihn ein neues Herz, eine neue Identität bekommen dürfen. Ein Herz, das neu vom Heiligen Geist erfüllt und geleitet ist, das nicht mehr versklavt ist von der Sünde. Ein Herz, das auch zur Ehre Gottes kann leben, wo uns immer wieder zum Wohlgefallen Gottes führen kann. Und durch das neue Herz können wir auch in Gottes Willen leben. Und so auch in diesen Geboten von Gott. Und so können wir auch im Willen Gottes bitten. Und darum ist der Vers 5 für uns nicht einfach Utopie. Durch Jesus Christus können wir den Vers auch für uns in Anspruch nehmen. Und so können wir in unserem Vertrauen auch in notvollen Tagen zuversichtlich sein, weil wir wissen, dass Jesus Christus den Sieg für uns errungen hat. Und das ist eine freudige Gewissheit, die im nächsten Vers rauskommt, im Vers 6. Wir wollen jauchzen über dein Heil und das Banner erheben im Namen unseres Gottes. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Und es ist so spannend, das ist ja das Gebet, das vor der Schlacht gebetet wird. Und jetzt wird da schon eigentlich gejubelt und Siegesbanner erhoben. Vor der Schlacht noch. Ist eigentlich wahnsinnig, was da steht. Aber im Vertrauen auf den lebendigen Gott ist der Sieg schon eine Gewissheit, ist das schon eine Tatsache. Ja, der Sieg von Jesus Christus ist im Alten Testament bereits gewiss gewesen. Und darum hat David sein Leben auf die Tatsache vom Sieg von Jesus Christus können ausrichten, bauen können. David hat da nichts anderes als an den Sieg von Jesus Christus geglaubt. Der Sieg über Satan ist schon immer klar gewesen. Seit dem Sündenfall hat Gott das schon bestimmt. Nur hat der Satan von seinem Unglück noch nicht so viel gewusst. Hat er das noch nicht so wahrhaben können. Denn Satan ist nicht allwissend. Satan weiß nicht alles. Dürfen wir Satan nicht mehr Macht zusprechen, als er hat? Alles andere ist einfach falsch. Gott ist der Einzige, der allmächtig und allwissend ist. Und Satan ist nichts anderes als jemand, der vielleicht ein bisschen mehr weiß als wir. Aber Gott weiß immer noch mehr als er. Satan hat von seinem Untergang nichts gewusst, bis zum Zeitpunkt, wo Jesus Christus ihn endgültig besiegt hat. Und als Kinder Gottes stehen wir drum auf der besseren Seite. Wir sind auf der sicheren Siegerseite. Egal, wie das Schlachtfeld vielleicht noch aussehen mag. Egal, was für Rückzugsgefechte noch im Gang sind. Und das gilt ganz besonders für die heutige Zeit. In Zeiten, wo wir vielleicht ungemütlicher werden. Wo wir vielleicht Angst vor den Entwicklungen haben. Aber gerade da sind wir herausgefordert, im Glauben stark zu bleiben. Glauben wir denn wirklich, dass der lebendige Gott schon gesiegt hat? Dass er mehr kann, als Satan jemals uns zufügen kann? Dass uns niemand von seiner Liebe trennen kann? Dass uns das Böse nicht überwinden wird, weil Jesus Christus selber für uns eingestanden ist? Glauben wir wirklich, dass die Bitte, die Jesus Christus im hohepriesterlichen Gebet betet hat, erfüllt worden ist? Weil der Psalm sagt, dass all seine Bitten erfüllt sind. Johannes 17, Vers 15. Wir kennen die Bitte all. Dort sagt Jesus: Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das ist eine Bitte von Jesus Christus. Und sein Wort sagt, die Bitte ist erhört worden. Das ist eine Tatsache. Glauben wir, die Tatsache. Das ist eine absolute Sicherheit, dass wir bewahrt werden vor dem Bösen, egal wie es um uns herum aussieht. Und das heisst nicht, dass wir von bösen Anfechtungen bewahrt werden. Dass wir von Leiden bewahrt werden. Nein, wir sind bewahrt, dass Satan wieder die Herrschaft über unser Leben einnehmen kann, weil wir den Heiligen Geist als Unterpfand, als Siegel in uns haben. Und das ist eine Tatsache. Und diese Tatsache kann niemand ändern. Weil das uns die Bibel verheisst. Und so müsste Gottes Wort nicht zuverlässig sein, dass das nicht in Erfüllung wird gehen. Alles andere wird der Bibel widersprechen, wird dem Wort Gottes widersprechen. Und das ist so wichtig, glauben wir das. Wenn wir das glauben, dann können auch wir in den Siegelsjubel einstimmen von dem Psalm. Dann stehen auch wir schon auf der sicheren Siegersseite. Und den Sieg dürfen wir voller Freude und Stolz in die Welt verkünden. Wir dürfen Siegesbanner Gottes erheben. Wir dürfen seinen Sieg in die Welt proklamieren. Und das ist Evangelisation, das ist das, was wir auch diese Woche machen wollen. Den Sieg Gottes verkünden, die beste Botschaft verkünden in der Welt. Und es war so schön, wir sind gestern mit der Jugendgruppe vorausgegangen und haben Flyer und Traktate verteilt. Und es war so schön, wie motiviert die Jugendlichen das gemacht haben. Und ich habe mich einfach gefreut, wie da der Sieg von Jesus Christus ausgetragen worden ist. Und ich bin absolut überzeugt, dass der Sieg auch Auswirkungen haben wird auf die, wo wir die Traktate verteilt haben. Weil unsere Gebete nicht einfach unerhört bleiben werden. Wir müssen uns nicht verteidigen oder rechtfertigen für den Sieg. Niemand muss sich für eine Siegesbotschaft rechtfertigen. Und oft sind wir doch irgendwo in einer Rechtfertigungshandlung, wenn es um Jesus Christus geht, wenn es um seine Botschaft geht. Aber das müssen wir nicht. Wir sind auf der Siegerseite. Wir haben den Sieg zu verkündigen, nicht irgendwelche zwischen Staaten. Unsere Botschaft ist die einzige Botschaft, die wirklich in Ewigkeit tragfähig ist. Wir verkündigen den lebendigen Gott auf unseren Banden. Den Gott, der die Macht hat, zu handeln. Und ich möchte dich ganz persönlich fragen, was steht auf deinem Banner? Frag dich selber, was steht auf deinem Banner? Steht dort drauf, Jesus Christus ist Sieger? Ausrufezeichen. Oder steht vielleicht ein Fragezeichen drauf? Oder steht vielleicht etwas ganz anderes? Vielleicht merkst du, dass bei dir etwas anderes drauf steht. Dass du Jesus Christus vielleicht gar noch nicht kennst. Dass du gar nicht weißt, wer er ist. Und dann möchte ich auch dir zusprechen, dass du in das Siegerreich kommen darfst. Dass du übertreten kannst von der Verlierermacht in die Siegermacht durch die Gnade, die Jesus Christus auch dir anbieten will. Du kannst das in seinem Wort in der Bibel kennenlernen, wo sich Gott in Raum und Zeit vorstellt, wo er zeigt, wie er schon gehandelt hat. Er kann auch in deinem Leben handeln. Er kann auch der Gott werden, der in deinem Leben den Sieg erringt. Nimm auch du ihn als wahren König an. Dien nimm länger der Verlierer Macht. Dien nimm länger der Sünde. Bet den wahren König an. Bekenn deine Auflehnung gegen ihn. Anerkenn, dass du auf der Verliererseite stehst und tritt über ins Siegerreich von Jesus Christus. Gib ihm dein Leben her. Und dann wirst du auch eine neue Identität in Jesus Christus bekommen. Eine Identität, die einen gewaltigen Unterschied macht. Und genau um das geht es in den weiteren Versen. Verse 7 bis 9. Nun weiß ich, dass der Herr seinen Gesalbten hilft. Er antwortet ihm aus seinem heiligen Himmel mit rettenden Machttaten seiner Rechten. Und ich lese die nächsten Verse dann später noch, dass wir ein bisschen präsenter bleiben. Der David weiß gewiss, dass Gott sein Messias, sein Gesalbten hilft. Und wir wissen, dass der Gesalbte Jesus Christus ist. Das haben wir ja vorher schon angeschaut. Er ist der von Gott eingesetzte König. Und Jesus Christus ist somit die Antwort Gottes auf Drangsal und Not von dieser Welt. Gott hat das Leiden von dieser Welt nicht einfach passiv zur Kenntnis genommen, sondern hat reagiert. Gott hat Jesus Christus gesendet. Und so hat er der Not von dieser Welt geantwortet. Durch Jesus Christus ist Gott für uns zum persönlichen Gott geworden. Und es ist so schön, ich weiss nicht, wem es aufgefallen ist, dass da eigentlich eine Änderung vom Namen drin ist. Sorry, das ist erst im Vers 8. Dort steht nämlich, jene rühmen sich des Wagen und diese der Rosse, wir haben den Namen des Herrn, unseres Gottes. Steht da nicht mehr Gott Jakobs, sondern jetzt steht im Vers 8, unser Gott. Es ist unser persönlicher Gott geworden. Ja, wir dürfen den Gott sogar Vater nennen. Wenn wir zu Jesus Christus gehören und an ihn glauben, so haben wir Anteil an dem Gott, der in Ruhm und Zeit gehandelt hat. Dann ist es unser Gott geworden. Jesus Christus ist für uns auf die Erde gekommen. Er ist die Antwort Gottes vom Himmel her. Wir lesen das. Er antwortet ihm aus seinem heiligen Himmel. Und das ist ja sehr spannend formuliert eigentlich da. Und im Epheser 4, Vers 10 finden wir einen Hinweis, dass Jesus Christus eben die Antwort ist. Im Epheser 4, Vers 10 steht, denn der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Und das bezieht sich auf Jesus Christus. Er ist die Antwort Gottes vom Himmel auf die Erde. Jesus Christus ist in Ruhm und Zeit auf die Erde gekommen. Er hat absolut sündlos gelebt und am Kreuz die Strafe für unsere Sünde getragen. Und damit hat er die ganze Bibel, die ganze Schrift erfüllt. Die Sünde bringt uns erst das ganze Leiden und die Not. Durch die Sünde ist das Böse in die Welt erst gekommen. Und das bedeutet eben Trennung vor Gott, vor dem lebendigen Gott. Doch am Kreuz hat Jesus Christus all unsere Not geteilt. Er ist die Antwort Gottes aufs Leiden. Und das ist eine unauslöschliche Tatsache, die wir im Glauben annehmen. Und darum müssen wir auch nicht länger irgendwo in dieser Welt nach Hilfe oder nach Antworten suchen. Wir müssen nicht länger versuchen, in allem Möglichen irgendwo unsere Not Antworten auf das zu finden. Wir müssen unsere Nöte nicht selber bewältigen, weil Jesus Christus ist die Antwort auf alle Not. Und so kommen wir zu den Versen 8 bis 9, dort steht, jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namen des Herrn, unseres Gottes. Sie sind niedergesunken und gefallen, wir aber stehen fest und halten uns aufrecht. Das sind gewaltige Verse. Wir vertrauen nicht auf uns selber, weil das Vertrauen auf sich selber ist sinnloses Vertrauen. Vertrauen auf seine eigene Intelligenz, auf seine eigene Macht, auf seine eigene Fähigkeiten. Das ist sinnlos und für nichts. Und die Bibel warnt uns ganz klar vor so einem Verhalten, wo wir uns selbstgerecht als irgendwie, weiss nicht was, wollen darstellen. Jeremia 17, Vers 5, das ist eine ziemlich klare Warnung, die man dort lesen. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf den Mensch vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Der Fleisch zu seinem Arm macht. Der also sein eigene Mögliche, seine eigene Fähigkeit braucht. Und das ist die Selbstgerechtigkeit. Und das ist, drum ist die Welt unter dem gerechten Zorn Gottes, unter dem Fluch. Drum gibt es so viel Leid und Not auf dieser Welt, weil die Welt sich selber zum Arm macht. Weil die Welt ihr Herz von Gott abgewichen hat. Und das ist die logische Folge, weil darauf steht ein Fluch. Wenn wir uns von Gott abwenden, dann stehen wir unter einem Fluch. Und ein Fluch bedeutet Leiden und nicht. Weil ein Fluch ist das Gegenteil von Segen. Und darum ist das die logische Konsequenz, die wir in dieser Welt sehen. Doch Jesus Christus hat uns eben gerettet von dem Fluch. Wir gehören durch ihn zur Gottesfamilie und stehen nicht länger unter dem Fluch. Wir müssen uns nicht länger von dem Fluch bestimmen lassen, sondern wir stehen unter dem Segen vom Reich Gottes. Wir müssen nicht hilflos in dieser Welt nach Halt suchen, sondern wir gehören zum Siegerreich, zu dem, der den Sieg schon errungen hat. Was sie nicht gemeint, stehen wir seit 2000 Jahren fest durch alle Stürme, durch x Verfolgungen, durch tausend von Jahren massive Unterdrückung und massives Versuchen, das Christentum auszurotten, stehen wir heute immer noch fest. Und wir werden weiterhin feststehen. Weil sein Wort nicht vergeht, weil seine Verheißung nicht vergeht und weil Gott selber nicht vergehen wird. Das ist eine Tatsache, wo wir unser Leben darauf bauen können. Ja, selbst im Tod werden wir immer noch aufrichtig stehen, weil Gott uns wieder aufrichten wird in der Auferstehung. Er ist der lebendige König. Und darum hat Jesus Christus und nicht der Tod das letzte Wort. Wir stehen fest und darum werden wir nicht wanken. Und das führt uns zum letzten Vers, zum Vers 10. O Herr, hilf! Der König antworte uns an dem Tag, da wir rufen. Der Psalm endet wieder mit einem Gebetsaufruf. Jetzt kommt heraus, dass Gott selber der Siegerkönig ist. Dass Gott selber der König ist, der schlussendlich seinem Volk antworten wird. Segensgebet ist erhört worden. Und zwar umgehend und noch am gleichen Tag. Gott hilft. Das ist eine Tatsache. Unsere Gebete sind nicht vergeben. Wir beten nicht ins Leere raus. Und darum ist es so schön, wenn jetzt da nicht mehr vom Tag von der Drangsal geredet wird. Der Psalmist, der David, hätte auch schreiben können, Gott erhört uns am Tag der Drangsal, da wir rufen. Das hat er am Anfang schon gemacht. Aber weil wir das Vertrauen in den lebendigen Gott, in den Siegergott setzen, verliert Drangsal an Relevanz. Verliert die Not und Drangsal an Macht. Sie hat die Macht verloren in Jesus Christus, weil Jesus Christus die Antwort Gottes schon ist auf Drangsal. Weil Jesus Christus uns auffordert, teilhaben an seinem Sieg. Jesus Christus ist Sieger. Das steht auf unserem Banner. Wir müssen nur noch seinen Sieg proklamieren in die Welt. Wir müssen nur noch die Menschen darauf auffordern, kehren doch auch um in das Siegerreich. Bleiben nicht auf der Verliererseite. Kommt zu Gott, der euch die Gnade anbietet. Und das ist das, was Evangelisation bedeutet. Das ist das, was wir nächste Woche wirklich verkünden wollen. Das ist die beste Botschaft. Dass wir Anteil haben am Sieg und seiner Gnade. Und dass jeder an dem jetzt noch Anteil haben darf. Dass jetzt noch Gnadezeit ist. Diesen Sieg wollen wir verkünden. Und uns von nichts irritieren lassen. Wir müssen uns nicht rechtfertigen für den Sieg Gottes. Nein, die andere Seite müsste sich eigentlich rechtfertigen, warum dass sie immer noch auf der Verliererseite stehen. Jesus Christus ist der Sieger bis in alle Ewigkeit. Das ist die Tatsache, die wir in diesem Psalm sehen dürfen. Und darum bleibt mir am Schluss nichts anderes übrig, als nur noch mit 1. Korinther 15, Vers 57 zu enden. Dort steht, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Herr Jesus Christus, du bist Sieger. Und du hast den Sieg errungen für uns. Wir hätten es selber nicht können. Wenn wir unser eigenes Fleisch zum Arm machen, wenn wir auf Menschen vertrauen würden, dann wären wir genauso verloren wie die ganze Welt. Dann wären wir immer noch unter dem Fluch. Aber du hast gesiegt und wir dürfen den Anteil haben an deinem Sieg und das ist eine Gewissheit. Und ich bitte dich immer wieder, dass du uns das bewusst machst, dass das wahrhaftig ist. Dass all deine Gebete wahrhaftig in Erfüllung gegangen sind. Und dass dein Wort wahrhaftig ist und alles, was da drin steht, absolut wahr ist. Und dass wir daran nicht mehr zweifeln, egal wie die Welt momentan aussieht. Weil wir wissen, dass wir zu deinem Siegerreich gehören. Und Herr, ich bitte dich gerade für nächste Woche, für die Evangelisation, dass du uns wirklich das Bewusstsein von deinem Sieg gibst. Dass wir wirklich deinen Sieg dürfen proklamieren in die Welt und dass wir uns nicht mehr zurücknehmen, nicht mehr rechtfertigen, nicht mehr verteidigen, sondern dass wir proklamieren, dass du wahrhaftig Sieger bist. Du bist der Sieger. Amen.